Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Der Labusee ist eine richtige Idylle, liegt in der Mecklenburgischen Seenplatte und dort liegt auch das Familienhotel der Borcherts. Wie gesagt, eine Idylle, eine Anlage mit eigenem Zugang zum See, direkt neben dem Nationalpark der Müritz. Wer kommt hierher? Ausschließlich Familien mit Kindern, kann man sich vorstellen. Alexander Borchert hat dieses Kleinod vor knapp 26 Jahren gefunden und er hat es gekauft von der Treuhandanstalt. Die Treuhandanstalt, wir erinnern uns nochmal, hat ja nach der Wiedervereinigung die Aufgabe gehabt, die volkseigenen Betriebe der DDR zu privatisieren. Und obwohl die Treuhand seit 25 Jahren eigentlich nicht mehr existiert, ist ihre Arbeit bis heute umstritten. Hotelchef Borchert zum Beispiel hat unsere Autorin Nathalie Nadabonji erklärt, wie er mit der Treuhand verhandelt hat und hat sie dabei auch durch seine Hotelanlage geführt.
So, das ist jetzt der Happy Club, unsere Kinderbetreuung. Die waren heute bei der Tierfütterung. Hallo.
Hallo.
So, na, das ist die Kinderbetreuung, die marschiert gerade los. Unsere Ziegen. Hier haben wir unsere Ponys. Zwei davon sind jetzt ja eben nach oben gegangen. Lama, Esel, alles was man so braucht.
Es ist Morgen. Auf dem frisch gemähten Gras liegt noch Tau, dazwischen Kieselsteinwege und Blumenbeete. Keine verwelkten Blüten, kein Unkraut. Wie das Grundstück am Seeufer 1993 aussieht, als Alexander Borchert es zum ersten Mal betritt, erinnert er sich gut. Er ist damals 25 Jahre alt und mit einem Freund auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ein kleines Hotel mit Gourmetküche. Und diese Anlage ist von der Treuhand zum Verkauf ausgeschrieben.
So, und dann sind wir so hinters Haus, da können wir jetzt mal lang gehen. Den Gang, den wir quasi hier November 93 als erstes gemacht haben. So, noch nicht ganz aus dem Auto raus, waren wir übersät mit Hunderten von Mückenattacken und Stichen. Wie gesagt, also sehr schön hier. Die Frage ist nur, wo kommen hier die Mücken her? Es fehlte eigentlich nur noch ein Buschmesser, dann wären wir original wie in Australien oder irgendwo im Busch gewesen. Und zwischen den Bäumen, ähnlich wie es jetzt auch noch ist, haben wir dann etwas glitzern sehen. Da gab es noch nicht so eine schöne Treppe, aber immerhin. So. Alles dreifach gesichert. So, dann sind wir hier runter und haben den See gesehen. Haben uns das genau angeguckt und gesagt, das ist die Lage, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ganz egal, wie die Gebäude aussehen, die Lage ist die Sensation. Und dann haben wir uns sofort in das Objekt regelrecht verliebt. Und da waren wir sofort Feuer und Flamme.
Die Anlage, aus mehreren Häusern bestehend, wurde 1933 gebaut. Ursprünglich als Trainingszentrum für die Kanuten der Olympiade 1936. Zu DDR-Zeiten nutzte sie das Reifenwerk Pneumant aus Fürstenwalde als Ferienheim für Kinder ihrer Mitarbeiter. Ab 1989 steht alles leer und verfällt zusehends. Die Treuhandanstalt schreibt die Häuser samt Grundstück für 750.000 D-Mark aus, als betriebsfertig. Und das, obwohl Fenster, Türen und Treppen zum nächsten Obergeschoss fehlen.
Da habe ich dann mal ganz höflich angefragt. Ich sage so, Kaufpreis und Ausschreibung, das passt jetzt also nicht so wirklich zusammen. Wollen wir uns das vielleicht mal gemeinsam angucken, das Objekt oder so? Da sagt Herr Borchert, wissen Sie, ist mir schon klar, dass das nicht so zusammenpasst. Aber diese Ausschreibung ist gemacht, die habe ich nicht gemacht. Die liegt hier und da gibt es auch nicht viel dran zu drehen. Er hat dann selber gesagt, die haben in Berlin so viel zu tun. Die haben da ist keiner, der jetzt rauskommt und mit uns gemeinsam wieder ein Gutachten macht. Das waren ja tausende von Vorgängen, die auf dem Tisch hatten. Und deswegen nehme ich sie da ja auch ein bisschen in Schutz und sage, okay, das war jetzt kein Verkauf von privat zu privat mit Gewährleistung oder sonst was, sondern das war wirklich, willst du oder willst du nicht.
Alexander Borchert und sein Kompagnon wollen, denn sie suchen im Osten die Freiheit, sich auszuprobieren, erinnert sich Alexander Borchert, der aus Westfalen stammt.
Das wäre im Westen nicht machbar gewesen, weil da finden sie kein touristisch interessantes Gebiet, was auch ein bisschen Perspektive hat, was nicht schon irgendwie besetzt ist. Und gerade die Gastronomie und Hotellerie, da geht es dann schon auch mit Ellbogen zu. Das ist ganz klar. Und in dem Alter, die hätten uns ja ausgelacht und aus dem nächsten Dorf vertrieben, wenn wir da was versucht hätten. Und deswegen sind wir da auch so hartnäckig dran geblieben.
Für die jungen Hoteliers besteht die nächste Aufgabe darin, der Treuhandanstalt ein möglichst schlüssiges Konzept vorzulegen.
Die Treuhand wollte natürlich wissen, wie viele Arbeitsplätze man schafft, welche Investitionen man tätigt und so weiter. Also, das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn ich nicht weiß, ob ich das auch alles machen darf. Ich kann ja der Treuhand erzählen, was ich will, oder dem Verkäufer, oder dem Land oder dem Förderinstitut. Ich muss ja auch wissen, dass es später überhaupt behördlich möglich ist. Das heißt, ich muss mir die Genehmigungen und sowas alle quasi... Ich kriege sie natürlich nicht, wenn ich noch nicht Grundstückseigentümer bin, aber ich kann zumindest schon mal zusehen, wie ist die Chance, dass ich grünes Licht für dieses ganze Projekt kriege. Also wenn man da nicht sehr, 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 sehr hart dran ist, dann und das wirklich will, dann ist das relativ unrealistisch, dass das dann so funktioniert. Und ich glaube, daran sind auch viele, viele Sachen gescheitert.
Alexander Borchert besitzt damals zwar kein Eigenkapital, das er investieren kann, aber viel Know-how. Sein Vater, ein Bauingenieur aus Bielefeld, sammelt gleich nach der Wende eine Menge Erfahrung mit Bauprojekten in den neuen Bundesländern. Mit seiner Hilfe legt der Sohn der Treuhandanstalt ein realisierbares Konzept vor. Er verpflichtet sich, mindestens 8 Arbeitsplätze zu schaffen und 10 Millionen D-Mark zu investieren. Inzwischen arbeiten 44 Frauen und Männer aus der Gegend in seinem Familienhotel. Er geht Richtung Bootssteg, wo eine Großmutter einen Kinderwagen schaukelt.
Immer in Bewegung bleiben. Schön weiter wackeln.
Schließlich bekommt er damals den Zuschlag von der Zweigstelle der Treuhand in Neubrandenburg. Der Kaufvertrag ist noch nicht unterschrieben, da meldet sich der Deutsche Kanuverband, quasi der ursprüngliche Betreiber der Anlage, die ja einst für Kanuten gebaut worden war.
Und die haben das irgendwann dann wohl doch mitgekriegt, Nachfolger, und haben da Ansprüche gestellt. Und dann haben wir aber der Treuhand gesagt, dass wir das unter nicht geklärten Umständen natürlich dann nicht machen können. Dann sagte die Treuhand, so wie öfters, da kommen wir nachher nochmal drauf zu, ihr Problem, nicht unser Problem. Aber das haben die dann schon geregelt, sehr wahrscheinlich haben sie die mit was weiß ich, ein paar tausend D-Mark abgefunden, Spende in die Kanukasse und fertig. Naja, das hat sich dann geklärt. Das war halt alles schon relativ zäh, ohne Frage.
Aber das größte Problem steht Alexander Borchert noch bevor. Wenige Tage bevor Alexander Borchert damals den Kaufvertrag für die Anlage unterschreibt, studiert er nochmal gründlich den Grundriss des Haupthauses. Dabei fällt ihm auf,
dass die Grundstücksgrenze einmal längs so durch das Haus ging. Also quasi Giebel oben, die Grundstücksgrenze, die verlief dann da. Und haben wir gesagt, das ist jetzt aber ein bisschen schade, weil wenn das Haus nicht auf unserem Grundstück steht, was wir hier kaufen, hat man ja eigentlich nicht so gerne. Ne? Eigentlich steht es ganz gerne auf dem eigenen Grundstück. Und dann noch, wenn der Grundstücksnachbar der Nationalpark ist. Ne, da wäre also die Wahrscheinlichkeit da gewesen, dass die sagen, nehmt mal bitte euer Haus aus meinem Nationalpark.
Der Mitarbeiter der Treuhandzweigstelle Neubrandenburg ist zuversichtlich, das Problem zu lösen und organisiert einen Termin in der Zentrale.
Dann sind wir nach Berlin gefahren zur Treuhand und dann hatten wir da einen Bearbeiter, der sagte, ach, und das stört Sie? Haben wir gesagt, Entschuldigung, ja, das stört uns. Das stört uns wirklich gewaltig, wenn das Haus nicht auf unserem Grundstück steht. Und sagte, ja, wenn Sie das stört, dann Sie müssen das ja nicht kaufen. Der Bearbeiter da in Neubrandenburg, der hat uns immer wieder gesagt, komm, Jungs, bleibt locker. Das kriegen wir irgendwie hin und ich kenne noch den oder den und dann gehen wir in eine andere Instanz. Und das hat uns eigentlich so gezeigt, dass diese riesige Behörde, die es da ja nun gab, natürlich auch, da gibt es solche und solche, wie überall im Leben. Und da muss man halt so lange suchen, bis man an den richtigen gerät, der einfach nicht sagt, mir ist das wurscht, ich schreib's neu aus, schiebe ich das Objekt wieder nach unten, verkauf's nächste.
Dieser eine Neubrandenburger Mitarbeiter, der inzwischen verstorben ist, bringt Nationalpark, Behörden, Treuhandanstalt und Alexander Borchert an den Verhandlungstisch. Schließlich kann der junge Hotelchef das fehlende Grundstück erstmal für ein paar Jahre vom Nationalpark pachten und dann kaufen. Diesem Treuhandmitarbeiter liegt damals persönlich daran, dass die ehemalige Ferienanlage einen neuen Nutzen bekommt und die Region Aufschwung erfährt, meint Borchert rückblickend. Insgesamt herrscht Anfang der 90er Jahre Aufbruchsstimmung, die sich auch bemerkbar macht, als er Personal sucht.
Das waren hunderte von Bewerbungen, die wir hatten. Da stand das gerade mal in der Zeitung, dass wir hier was vorhaben. Da standen die Leute schon Schlange und haben gefragt, hey, wir würden mitmachen gerne und so weiter. Also das war toll.
Diese Zeiten sind vorbei. Heute hat Alexander Borchert Mühe, gutes Personal für das Hotel zu finden, das er nun mit seiner Frau führt. Das ist, was den 50-Jährigen umtreibt oder wie er dauerhaft für eine gute Auslastung seiner über 40 Zimmer sorgen kann. Die Verhandlungen mit der Treuhand hingegen gehören in seiner Erinnerung zu einem Abenteuer mit gutem Ausgang, auch wenn er um den schlechten Ruf der Anstalt des öffentlichen Rechts weiß. Für ihn ist sie weder die Bad Bank des Ostens, wie sie manchmal bezeichnet wird, noch die Heilsbringerin der Marktwirtschaft.
Es war ja allen irgendwie klar, dass die Aufgabe, die da haben, nicht die leichteste ist. Es gab kein Handbuch dafür, wie veräußere ich riesige Mengen an Staatsbetrieben oder Objekten. Es wird dann ja mal gesagt, ja, das haben die irgendwelche reichen Wessis sich wegen der Sonderabschreibung gekauft und so.
Also wegen der besonders großzügigen Steuererleichterungen für Betriebe in den neuen Bundesländern.
Mit Sicherheit gab es das auch. Bestimmt, sehr bestimmt sogar. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele, viele Sachen einfach auch daran gescheitert sind, dass man das nicht akribisch genug vorbereitet hat.
Der 50-Jährige hat den Karton mit den Dokumenten der Treuhandanstalt vom Dachboden in sein Büro gebracht.
So, das war dann der Kaufvertrag hier. Den habe ich ja die letzten 20 Jahre auch nicht in meiner Hand gehabt, den Treuhandvertrag. So, lese, die haben sich schon halbwegs vernünftig abgesichert. Ansonsten hat das schon hier Hand und Fuß, dass du da echt bezahlen musst. Hier stand auch eben was, wenn dir die Mitarbeiter... Erfüllt der Käufer schuldhaft die in Ansatz gemachten Arbeitsplatzzusage nicht, steht der Treuhandanstalt einer Vertragsstrafe in Höhe von 2000 D-Mark pro Monat für jeden nicht geschaffenen Arbeitsplatz zu.
Eine andere Klausel in seinem Vertrag besagt, dass er damals eine Strafe hätte zahlen müssen, sollte er die 10 Millionen D-Mark, die er veranschlagt hatte, doch nicht investieren.
Jetzt mit gehörigem Abstand und all dem, was so passiert ist, könnte ich schon zu dem Schluss kommen, die haben ihren Job gemacht, also jetzt bei uns. Ja, natürlich holprig und viele Querelen dabei, ganz klar. War aber für beide Seiten auch neu, die ganze Situation.
Ob sich diese Strafklauseln auch in anderen Verträgen der Treuhand finden? Und wenn ja, wo konnten diese Strafen durchgesetzt werden, wo nicht? Diese und andere Fragen soll eine Forschungsgruppe des Institutes für Zeitgeschichte klären. Ihre Ergebnisse möchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Frühjahr 2021 vorlegen. Alexander Borchert hält damals seine Versprechen, was Mitarbeiter- und Investitionssumme angeht. Auch dank der öffentlichen Fördermittel, von denen er, wie viele andere, profitiert. Schließlich eröffnet er nach einer aufwendigen Sanierung und einem Neubau im Frühling 1995 sein Gourmet-Hotel.
Der Druck kam dann quasi erst nach 5 Jahren. Das Geschäft ist angelaufen, es war gut angelaufen, aber die Finanzierungslast war einfach zu hoch. Wir hatten viele öffentliche Darlehen dabei, die im ersten Blick günstig waren, 5 Jahre tilgungsfrei, so aber ab dem 6. Jahr 10% Tilgung.
Er versteht damals, es kommt auf den langen Atem an, um längerfristig in einer strukturschwachen Region wie der Mecklenburgischen Seenplatte zu bestehen.
Diese Region gibt nicht mehr als 40% her, Jahresauslastung. In MacPom, da ist die Ostsee dabei. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja, die Saison ist zu kurz. Wir sind im Moment der einzige Laden, der hier voll ist. Das liegt jetzt wieder am Konzept.
Und das verändern er und seine Frau vor 15 Jahren komplett. Das Paar sieht ein, ein Gourmet-Hotel lässt sich an diesem Standort nicht halten.
Viele, viele, viele haben dann gesagt, dann klappt's halt nicht, bevor ich mich mein Leben lang hier fertig mache. Und dann kamen wir durch Zufall an die Konzeptänderungen. Da waren unsere Kinder dann geboren und haben gesagt, also dieses Familienkonzept, das ist was uns erstens Spaß machen würde und was erfolgsversprechend wäre.
Für eine kurze Zeit sitzen in dem einen Speisesaal verliebte Paare und in dem anderen Familien mit Kleinkindern. Dass sich diese beiden Zielgruppen auf Dauer schlecht vereinbaren lassen, ist den Borcherts schnell klar. Sie verabschieden sich endgültig von der Idee eines Romantikhotels, stellen Erzieherinnen ein, bauen ein Schwimmbad und halten von nun an Ponys, Ziegen und Lamas für den Streichelzoo.
Dieses Konzept ist einfach so schön, weil ich kann mich total ausleben, ne, als so halbes noch Kind. Wir stehen hier gerade am Zirkuszelt, das habe ich letztes Jahr gekauft, können wir mal reingehen. Da machen wir Zirkusvorstellungen mit den Kindern. Ich habe mich vor ein paar Jahren als Zauberer ausbilden lassen. Das macht Spaß, also da gehe ich drin auf. Das ist das, was richtig abgeht. Und solche Ideen, das geht uns halt auch nicht aus. Ne? Also da haben wir noch viele, viele Pläne.
Ohne seinen Einfallsreichtum hätte der gebürtige Westfale das Hotel die vergangenen 25 Jahre nicht halten können.
Da kommt man auch schon so langsam an seine Substanz. Wenn es immer darum geht, wie geht es dann jetzt letzten Endes weiter? Also das ist kein Jammern, das ist einfach Realität. Und vor allem immer in dem Bewusstsein, das, was du da machst, es funktioniert ja. Diese Kiste hier, so wie sie steht, in Westfalen auf die grüne Wiese, da wäre die Bude ganz voll.
Im Nachhinein, meint Alexander Borchert heute, haben ihn die Verhandlungen mit der Treuhandanstalt kaum Energie gekostet. Im Vergleich zum langen Atem, den er braucht, um an seinem Traum vom eigenen Hotel in der Mecklenburger Seenplatte festzuhalten.
Es gibt also auch gute Beispiele, wenn man mit der Treuhand damals verhandelt hat. Alexander Borchert ist so ein Beispiel, obwohl natürlich nicht alles so einfach ist, wenn man selbstständig ist. Noch dazu mit einem großen Hotel.